Ja, Igor Petrov, gestern hörten wir von Ihrem Traum, Historiker zu werden. Warum gerade Geschichte?
Wie vieles in meinem Leben passierte zufällig, das war auch eine Entscheidung aus Unwissenheit. Ich wusste eigentlich genau nicht, was ich studieren wollte und was ich werden wollte. Deswegen habe ich gesagt, Mathematik, irgendwas in die Richtung, nein, habe ich also nie irgendwie eine Lust verspürt. Also ich konnte es nicht, ich kann es nicht. Mathe ist es nicht mein Ding. Deswegen eben die andere Richtung, Geisteswissenschaften. Und aus dieser Perspektive habe ich da gesagt, okay, Geschichte ist das vielleicht das, was ich will. Und danach, also die Aufnahmeprüfung war erfolgreich absolviert und ich habe da damit begonnen eben zu studieren. Auch die Sprache. Ich habe auch also damals als meine erste Fremdsprache auch Deutsch gewählt.
Und weshalb Deutsch?
Schon wieder ein Zufall. Schon damals in der Schule wurde mir damals angeboten, die Klasse zu wechseln, also in eine andere Klasse zu gehen, wo Englisch als erste Fremdsprache angeboten wurde. Man hat mir gesagt, hey, Deutsch, was ist denn das überhaupt? Also Englisch, das sei eigentlich die Sprache der Zukunft und so. Aber ich habe mir gesagt, nee, ich will mit meinen Kumpels nicht getrennt sein, also ich bleibe in meiner Klasse. Und die Deutschlehrerin, also die gefiel mir sehr, also die war wirklich eine gute Lehrerin und ich wollte auch mit ihr bleiben. Deswegen. Und dann habe ich ja so eine Entdeckung gemacht. Ich habe da irgendwann dann, das war so eine Zeit, wo ich einen Satz auf Deutsch gelesen und plötzlich ihn verstanden habe. Und ja, das ist eben die Entscheidung gewesen, so Geschichte zu studieren.
Und bei diesem Geschichtsstudium, worauf haben Sie sich da spezialisiert? Haben Sie einen Schwerpunkt gewählt?
Die ersten 3 Jahre, das war ein Allgemeinstudium. Man studiert alles Mögliche. Von der Geschichte des alten Orients, wir haben auch also Bibel studiert als eine historische Quelle, bis hin zu Wirtschaftstheorien und. Das war wirklich unglaublich breit gefächertes Studium, aber auch also sehr tiefgehendes. Das ist genau das, was ich dann gesagt habe, ja, das war wirklich eine richtige Entscheidung. Und nach dem 3. Jahr habe ich auch als Schwerpunkt für mich Diplomatie und internationale Beziehungen ausgewählt. Und ich habe dann damit begonnen, an meiner Abschlussarbeit zu arbeiten, die Außenpolitik Deutschlands und der Völkerbund. Und da sieht man auch also zwei Polen, also Deutschland einerseits und Völkerbund Genf andererseits.
Aus den 30er Jahren, genau. 20er, genau. 30er Jahren,
genau. Und aus dieser Abschlussarbeit ist das dann eine Dissertation geworden, die Außenpolitik Deutschlands zwischen 1919 bis 1929 unter Gustav Stresemann, Locarno-Verträge schon wieder. Und ich war schon damals in Deutschland, in Bonn, und ich konnte im Archiv des Deutschen Auswärtigen Amtes mit dem Nachlass von Stresemann arbeiten. Und das wirklich, das war mein
Beruf. Also Sie sind eigentlich vom Studium quasi nahtlos in die Diplomatie hineingerutscht.
Ja, kann man schon sagen. Obwohl eigentlich, also ich habe Diplomatie und Diplomaten sein, also nicht extra studiert. Aber meine Ausbildung hat es gereicht eigentlich, also eben mit meinem Wissen dort zu arbeiten. Aber auch, also das war eine Zeit, die eigentlich schon als eine Krisenzeit nennen könnte. Also das war 1995 und jetzt weiß ich ganz genau, dass das Ministerium damals händeringend quasi nach Personal gesucht hat, weil die Absolventen einer Universität, die extra Diplomaten ausgebildet hat, also die sogenannte MGIMO-Uni, das ist eben also eine Moskauer Universität für internationale Beziehungen, all die Absolventen wollten jetzt nicht in den öffentlichen Dienst, in den Staatsdienst eintreten, sie wollten jetzt in der neu entstandenen privaten Wirtschaft ihr Glück suchen. Also, und deswegen
hat, also das ging um Geld?
Um Geld und das Ministerium eigentlich blieb ohne Personal eigentlich. Und deswegen habe ich dann einen Anruf aus dem Rektorat bekommen, also es sei jetzt Brief angekommen aus dem Auswärtigen Amt und das Ministerium bittet den Rektorat eigentlich die frischen Absolventen ins Ministerium zu schicken. Bitte, bitte schicken uns irgendjemandem.
Also weil im Außenministerium bei der Diplomatie Personalmangel herrschte, kamen Sie quasi zum Handkuss und kamen sehr schnell
ja,
in diesen
genau.
Dienst.
Und, aber ich war nicht mir sicher, ob ich das schaffe, also, weil das Ansehen also, und das Bild des Auswärtigen Amtes, das war etwas Übermächtiges, das war etwas Unerreichbares. Also ich habe mir immer wieder gefragt, kann ich das? Will ich das schaffen?
Also ist eine Frage des Selbstvertrauens,
ja, die deinem Raum. Und dann habe ich mir gesagt, okay, was habe ich noch zu verlieren? Ich habe nichts zu verlieren. Und dann habe ich dann mir gesagt, geh hin, sprich mit ihnen, schlimmstenfalls wirst du abgewiesen, was hast du zu verlieren.
Also Ihnen wurde eine Stelle offeriert, Sie sprachen Deutsch und dann war es naheliegend, dass Sie nach Deutschland gehen.
Ja, das habe ich mir so auch gesagt. Also ich habe Deutsch studiert, ich habe eine Arbeit, also bei Deutsch Außenpolitik gemacht und vielleicht also gehe ich also in ein Referat, wo man mit Deutschland arbeitet sozusagen. Und dann ist das im August 1995 gewesen und im September war ich schon in Bonn, in der Botschaft.
Zu jener Zeit war Andrei Kosirev russischer Außenminister.
Genau.
Und Kosirev hat sich zu dieser Zeit sehr für eine Annäherung Russlands an den Westen stark gemacht und auch sogar ein Beitritt zur NATO wurde damals diskutiert. Dieser Geist der Annäherung herrschte der auch im diplomatischen Korps, als Sie in Bonn waren.
Ja, ich würde sagen schon. Also ich bin mir bis heute überzeugt, also die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich damals gearbeitet habe, das waren top ausgebildete Diplomaten. Sie wussten über Deutschland alles. Und sie waren wirklich bestrebt, als Brücke zu fungieren zwischen Deutschland und Russland, also einem Land, das nach Jahren von diktatorischen Verhältnissen jetzt eine Demokratie aufbauen will. Und das war auch für mich meine Aufgabe. Ich sah mich als einen Brückebauer. Also ich war eine Brücke. Ich habe Sachen geschrieben, die sogenannten Berichte, und einer davon habe ich jetzt bei mir liegen. Es ist mein Originalbericht aus jener Zeit. Mit diesem Bericht habe ich meine 3 Sekunden Ruhm erhalten. Also das heißt, das Thema dieses Berichtes war der Aufbau der Informationsgesellschaft in Deutschland 1996. Und das ist sehr interessant jetzt zu lesen, also was damals darunter verstanden wurde. Und dieser Bericht wurde sogar vom stellvertretenden Außenminister gelobt, extra gelobt mit einem Erlass.
Und zu welchen Erkenntnissen sind Sie in diesem Bericht gekommen?
Das ist ein kompliziertes Thema. Zu den Erkenntnissen, dass man in dieses Thema, in diesen Bereich investieren muss.
Informationsgesellschaft.
Informationsgesellschaft, das ist die Gesellschaft der Zukunft.
Hatte das mit der damaligen Medien Situation in Deutschland zu tun, dass Sie auch zu diesen Schlüssen kamen?
Zum Teil, weil ich habe immer dort in Bonn und hier in Bern habe ich also immer in der Presse- und Informationsabteilung gearbeitet. Und meine erste Aufgabe damals im September 1995 gewesen, eine Protokollliste zusammenzustellen mit allen wichtigen Medien in Deutschland, mit Adressen, mit Telefonnummern, mit Redaktionsleitern und so weiter. Man muss auch bedenken, dass damals noch keine sozialen Medien da waren. Also Internet steckte noch in Kinderschuhen sozusagen. Und das war meine erste Aufgabe. Und zweite Aufgabe ist es gewesen, fast jeden Tag zu dieser Bundespressekonferenz zu fahren. Also alle Pressemitteilungen, die dort herumlagen, also auflesen, aufsammeln und diesen Papierstapel physisch in die Botschaft zusammenzutragen und an die zuständigen Referatsleiter zu verteilen. Also das heißt Wirtschaft, Außenpolitik, Innenpolitik, Kultur. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Meine dritte Aufgabe war es, mit den Delegationen zu arbeiten. Ich musste dann beispielsweise irgendjemanden vom Flughafen abholen, für ihn ein Hotel buchen, also bei ihm als Dolmetscher zu arbeiten, als Fahrer zu arbeiten und so weiter. Das ist eben also vielleicht eine zum Teil langweilige Routinearbeit, aber ohne diese Arbeit wäre dann die Diplomatie nicht möglich gewesen. Mir wären dann die Verhältnisse, die Kontakte zwischen den Staaten nicht möglich gewesen.
Deutschland war zu jener Zeit sehr offen für Russland. Wie haben Sie das erlebt, zu dieser Zeit Russe in Deutschland zu sein?
Sehr positiv. Das war wirklich meine Bonn bis heute. Ich mag unglaublich diese Stadt bis heute. Die Umgebung kenne ich bis heute. Ich mag es bis heute. Das war wirklich die Stadt, wo ich mich dann sozialisiert habe, also bis zuletzt sozusagen. Das war genau das, was ich damals empfunden habe. Die Verantwortung, ich hatte dann wirklich dort meinen Führerschein gemacht. Man kann sich vorstellen, was es bedeutet, in Deutschland einen Führerschein zu machen. Ich war schon in einem, würde ich sagen, fortgeschrittenen Alter und das war wirklich ein bisschen schwierig für mich. Ich hatte viel Zeit, viel mehr Zeit als normal dazu verbraucht, eben also diesen Führerschein zu machen. Also meine Prüfung habe ich nur zum dritten Mal bestanden, nur zum dritten Mal. Aber das war auch also nicht einfach eine Fahrschule, das war auch also eine Schule des Lebens. Ich habe dort mit Leuten getroffen, ich habe mit ihnen gesprochen, also ich habe auch eine Sprachkenntnis ein bisschen perfektionieren können. Also das habe ich gesehen, wie die ganz normalen Deutschen, wie sie ticken, wie sie arbeiten, wie sie denken. Und das waren ganz normale Leute. Ich bin auch einer davon eigentlich.
Ab 2002 waren Sie dann in der Schweiz, an der russischen Botschaft in Bern.
Genau.
Haben Sie da dieselbe Tätigkeit ausgeübt?
Ja, dieselbe, schon wieder.
Wieder einordnen,
Archive einlegen, die Artikel rausschneiden, schon wieder alles wie in der Schule.
Dasselbe. Und wofür interessiert sich Russland in der Schweiz?
Also meine Aufgabe damals in der Schweiz auch war, jede Woche eine Presseschau zusammenzustellen. Und schon damals, aber auch also wie in Deutschland, auch in der Schweiz, das gab es auch eine breite Palette von Themen und Fragen. Auch diese ominöse Osterweiterung der NATO war auch dabei. Und ich weiß noch, also wie Diplomaten schon zwischeneinander schon gelacht haben. Mein Gott, Schrumpfung der NATO, Erweiterung der NATO, was für ein Blödsinn, was für ein Schwachsinn. Aber dort haben sie doch diese Berichte dann ernsthaft geschrieben. Und das ist eben also für mich so eine Entdeckung gewesen, also eine höhere Professionalität und zugleich so ein bisschen so ein gesundes Gespür für einen gesunden Zynismus. Also sonst wirst du diese Arbeit nicht aushalten können. Man muss ein bisschen auch lachen können, also über all das.
Sie waren insgesamt 11 Jahre russischer Diplomat in Deutschland, in der Schweiz. In dieser Zeit hatte Putin seinen Aufstieg. Jahr für Jahr wurde er stärker. Er war zwar mal für 4 Jahre Ministerpräsident und kehrte dann wieder zurück auf den Posten als Präsident. Mhm. Gleichzeitig haben sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen immer mehr verschlechtert.
Damals noch nicht so.
Nicht zu Beginn dieser Jahre, aber so ab 2007, 2008 sukzessive wurden die Beziehungen immer schlechter. Und wenn wir jetzt auf heute schauen, was die Diplomatie angeht, da gibt es diese Feststellung des Schweizerischen Nachrichtendienstes des Bundes, dass 1/3 aller russischen Diplomaten in der Schweiz seien Spione. Können Sie aus Ihrer Erfahrung bestätigen, dass ein so großer Anteil der russischen Diplomaten einen Spionageauftrag haben?
Also ich würde schon sagen, dass Genf insbesondere, das ist überall auf der Welt bekannt, Genf ist die Hauptstadt der Weltspionage. Das ist immer so gewesen eigentlich. Ich persönlich habe da so mit diesen Sachen nie persönlich zu tun gehabt. Nie.
Also Sie selber wurden nie als Spion angeworben? Also Sie würden es ja wahrscheinlich nein, jetzt auch nicht sagen.
Oder? Nein. Doch, ich sage es. Die Wahrheit zu sagen ist sehr angenehm und leicht. Und man muss auch also irgendwie bei dieser Frage nicht über James-Bond-Filme denken und nicht über Le Carré-Romane denken, also die übrigens meistens auch in der Schweiz spielen, auch in Bern übrigens. Soviel ich das verstehe, es ist auch also eine Routinearbeit, das ist bürokratischer Kram, also Papierarbeit.
Also diese nachrichtendienstliche Arbeit ist Papierkramarbeit.
Ich sehe da keine in dem Sinne Romantik irgendwie drin. Also es sei denn, es passiert etwas Außergewöhnliches wie damals, wissen Sie noch vielleicht, also mit dieser Spionagekrise, sagen wir so 2018. Das ist vielleicht also irgendwie so eine Ausnahme gewesen. Ich würde behaupten, aus jetziger Perspektive, ich glaube, dass der jetzige Krieg, also gegen die Ukraine, war schon damals irgendwie in der Vorbereitung. Das würde ich wagen zu behaupten.
Sie haben gesagt, wenn spioniert wird, dann in erster Linie in Genf, das ist so quasi die Welthauptstadt der Spionage. Die russische Delegation ist dort sehr zahlreich vertreten in Genf. Und jetzt gibt es ja diesen aktuellen Fall von Boris Bondarev, dieser Diplomat, der Knall auf Fall die Botschaft verlassen hat und das öffentlich gemacht hat, hat mit Putin abgerechnet, sagte, ich kann das nicht mehr weitertragen in dieser Aufgabe, ich trete aus. Was ist Ihre Einschätzung? Bringt sich Bondarev damit in Gefahr?
Ich meine, ich kann schon mehr oder weniger nachvollziehen, was ihn zu dieser Entscheidung geführt hat. Also wie ich schon sagte, wenn du als Diplomat arbeitest, musst du innerlich die Politik, die du vertrittst, auch innerlich mittragen. Und ich habe schon diesen gesunden Zynismus ein bisschen erwähnt. Das hilft auch bis zu einem gewissen Grad, zu ertragen, wenn du siehst, dass die Werte, für die du dich einsetzt, die Werte, die du mittragen möchtest, vielleicht also mehr oder weniger Schritt für Schritt irgendwie abgebaut werden und verschwinden und vielleicht dann ab einem gewissen Zeitpunkt stellst du dich selbst auch die Frage, was weiter? Gehe ich da weiter? Trage ich das alles mit? Also schalte ich mein kritisches Denken ab einfach oder eben ich gehe einfach. Dann ist es also absolut nicht möglich, ehrlich zu arbeiten. Und diese Frage habe ich mir damals gestellt, auch 2006, natürlich in einer weit weniger dramatischen Situation als bei Bondarev. Und ich habe mir damals gesagt, ja, vielleicht ist es jetzt oder nie. Vielleicht jetzt hast du noch eine Chance, irgendwas Neues aufzubauen. Du bist noch 37 Jahre alt, vielleicht hast du noch das ganze Leben fast vor sich. Und dann habe ich mir gesagt, dann gehe ich einfach.
Also Sie kennen die russische Botschaft in der Schweiz von innen, ist Ihnen bestens bekannt. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation schauen, es gibt die Aussage des russischen Schriftstellers Michael Schischkin, der in der Schweiz lebt und sehr kritisch ist mit dem russischen Regime. Und der sagt, er habe das Gefühl, er werde beobachtet, er werde überwacht. Und die russische Botschaft hat auch kritische Töne vernehmen lassen gegenüber Presseberichten und zum Teil sehr scharf. Sie selber arbeiten für Swissinfo, leiten dort die russischsprachige Redaktion. Sie haben eine kritische Aussage gemacht in dieser Migros-Zeitung, die wir anfangs Woche erwähnt haben. Erhalten Sie Kritik aus der Botschaft? Erhalten Sie Resonanz?
Nein. Interessanterweise, ich warte immer noch auf irgendwelche kritische Berichterstattung oder irgendeine kritische Reaktion. Aber wie gesagt, das ist auch nicht meine Aufgabe und nicht mein Ziel, die Botschaft zu irgendwas zu provozieren oder zu veranlassen. Also, ich weiß noch, dass die Botschaft also sehr gerne also auf die NZZ-Artikel reagiert mit ellenlangen Kommentaren. Auf jeden Fall ist das, ja, wir sind, wie gesagt, immer bereit, auch persönlich mit dem Botschafter zu sprechen. Also wir haben den Botschafter schon mehrmals eingeladen, zu uns zu kommen. Wir werden also alles erzählen, wie wir arbeiten, welche Richtlinien, welche Standards bei uns gelten. In dem Sinne, wir sind offen also für jedes Gespräch, also für jede Kontaktaufnahme, gerne natürlich. Ich persönlich war noch nie irgendwie beobachtet, war ich nie unter Druck gewesen. Also ich fühle mich in der Schweiz sicher. Also, und ich weiß noch, dass die Personalfrage bei der Botschaft immer, bei jeder Botschaft eigentlich ziemlich akut ist. Also und wirklich eben dann lückenlos zu beobachten, das ist einfach technisch nicht möglich.
Sie sind seit 2012 in der Schweiz wieder, haben diese Stelle angenommen bei Swiss Info. Warum sind Sie in die Schweiz zurückgekehrt?
So gesehen war ich also nie weg, sagen wir so. Als ich 2006 dann zurück war nach Moskau, war ich immer noch im Kontakt mit Kollegen aus der Zeitschrift Russische Schweiz. Ich habe dann mehrere Jahre für sie aus Russland her die Webseite betrieben, also habe dort also Nachrichtenberichterstattung gemacht. Jeden Tag habe ich also irgendwas publiziert aus der Schweiz und auf der Suche nach einer Quelle habe ich dann 2009 eine sehr interessante Webseite gefunden, sie hieß Swiss Info. Und ich habe mehrere dann Artikel übernommen aus diesem Portal. Die waren also schon damals fundiert, kurz, tiefschürfend, tiefgehend, argumentativ, faktenbasiert, ausgewogen und neutral in dem Sinne. Keine Regenbogenpresseberichterstattung, das hat mir sehr zugetan. Das war auch also in meinem Sinne und in meinem Stil eigentlich. Der Journalismus war in meinem Stil. Und dann habe ich mich also mit dem damaligen Direktor Peter Schibl in Verbindung gesetzt und habe gesagt, wissen Sie, ich nehme immer wieder Artikel, kann ich das eigentlich? Er hat gesagt, ja klar, also bitte. Und irgendwie so sind wir im Kontakt geblieben. Und dann wurde 2012...
Peter Schibl war der damalige Direktor von Swiss Info.
Genau. Und irgendwie sind wir in Kontakt geblieben. Und 2012, nach dem Staatsbesuch von Dmitri Medvedev, er war damals der Präsident, er hat also die Schweiz besucht mit einem Staatsbesuch. Und anlässlich dieses Besuches hat dann Swiss Info, wir heute auf Ukrainisch, hat damals Swiss Info auch also ein Pilotprojekt gestartet, auf Russisch. Russische Sprache war damals noch nicht dabei. Und die Ergebnisse waren positiv. Und dann wurde dann eine 10. russische Redaktion geschaffen, die Stelle wurde ausgeschrieben, ich habe mich beworben und dann wurde ich ausgewählt. Ab Oktober 2012 leite ich also mit 2 Kolleginnen noch, also wir sind eigentlich zusammen. Wir leiten dann und machen also die russisch sprechende Berichterstattung über die Schweiz, aus der Schweiz, für das Auditorium, das Russisch spricht, jenseits der Grenzen.
Igor Petrov, morgen sprechen wir über Ihren Bezug zu der Schweiz. Wie Sie hier leben, was Sie hier mögen oder eben nicht so mögen. So als kleines Appetithäppchen für morgen, was fasziniert Sie an der Schweiz?
Mich fasziniert, dass man hier an jede Kleinigkeit denkt.